Am letzten Sonntag haben wir eine Einsegnung gehabt. Und anlässlich dieser Einsegnung habe ich darüber geredet, was können wir für einen Beitrag leisten für die Zukunft von unseren Kindern. Wie können wir in die Zukunft von unseren Kindern investieren. Und ich habe zwei Punkte rausgepickt von vielen. Einen war, dass wir ihnen gute Rahmenbedingungen schaffen. Und das andere ist, dass wir ihnen als Eltern Jesus vor Augen malen. Beim ersten Punkt, dass wir ihnen gute Rahmenbedingungen schaffen, da habe ich eine Geschichte vorgelesen über einen Spielplatz. Und ein grosser, wunderschöner Spielplatz, die Kinder haben friedlich gespielt, aber vor allem aufgrund von zwei Sachen. Das eine war Frau McKenzie, so eine Art Aufsichtsperson, und die Spielplatzregeln, die sie geschrieben hat für den Spielplatz. Und eines Tages war Frau McKenzie nicht mehr herum. Und die Kinder haben das zuerst gar nicht geschnallt, sind dann auf andere, auf Lehrer zu und haben gesagt, ja, was denn los ist? Und dann haben die Lehrer oder die Erwachsenen gesagt, ja, wissen die Kinder, das brauchen die jetzt nicht mehr. Ihr seid ja selber schlau, ihr könnt ja Vernunft spielen lassen und selber regeln, wir trauen euch das auch zu. Die einen Kinder haben an dem natürlich dann Freude gehabt, endlich haben wir selber, oder? Und die anderen sind ein bisschen unsicher gewesen, uiuiui, was kommt jetzt? Und um das abkürzen, sie haben dann mit der Zeit Frau McKenzie vergessen und noch ein bisschen später auch die Spielplatzregeln. Nicht nur die Tafeln, sondern auch das, was sie ihrem Herzen hatten. Und dann hat angefangen, das Recht vom Starken regieren. Das müssen wir sagen, das Faustrecht, oder? Und schlussendlich war es ein riesen Chaos auf dem Spielplatz. Und dass es für Kinder, für unsere Kinder total wichtig ist, dass sie auch klare Ordnungen haben. Ordnungen, die ihnen helfen. Ordnungen, die nicht egoistisch sind von uns Eltern. Und dann ganz aufgehört habe ich ganz am Schluss mit einem Text aus dem Philipperbrief raus. Und gesagt, schau mal, es gibt auch für die Gemeinschaft der Gläubigen Spielplatzregeln. Und da schauen wir heute mal ein bisschen rein. Jetzt hast du mal den Text gelesen. Was mich wirklich mehr wie eigentlich recht erstaunt hat, in diesen, sind das noch vier Vers? Stimmt da, ja, das stimmt. In diesen vier Versen ist so eine enorme Dichte an Aussagen. Das hat mich selber wieder mal überrascht und vielleicht raucht euch nachher der Kopf, noch besser wäre das Herz. Mal schauen, was genau passiert. Genau. Also das heisst, das ist der Paulus. Er schreibt an die Gemeinde in Philippi. Und sagt, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben, für einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen aufzubringen und um jetzt noch das ganz voll machen, um meine Freude vollkommen machen, habe ich noch andere Zutaten, haltet euch entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe. Richtet euch ganz aufs gemeinsame Ziel aus. Und Rechthaberei und Hochmut, das soll bei euch keinen Platz haben. Vielmehr solltet ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern die höher zu denken als von euch selber. Und jeder und jede soll aufs Wohl vom anderen bedacht sein und nicht nur aufs eigene. Okay, Spielplatzregeln. Das ist interessant. Paulus sagt am Anfang, nicht wahr. Nicht wahr. Da steckt das Fragezeichen drin. Er erwartet wie eine Bestätigung und sagt, gell, das ist bei euch so. Nicht wahr. Und eigentlich hätten sie mir sagen, ja, genau, bei uns ist es so, oder? Aber er stellt das so wie in den Raum. Übrigens, das ist aus der neuen Genfer Übersetzung, falls jemand jetzt in seiner Bibel liest, die er mitgenommen hat, und du eine andere hast, tönt es vielleicht ein bisschen anders. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus zu ermutigen. Der erste Punkt ist eigentlich Ermutigung, die er bringt. So. Er sagt, das ist euch wichtig. Das ist eine Aufforderung. Und das griechische Wörtli Paraklesis, das dort gebraucht wird, das mit Ermutigen übersetzt wird, das ist in den deutschen Übersetzungen wird das ganz verschieden gehandhabt. aber das hat auch mit der Wurzel vom griechischen Wort zu tun. Also es kann mal Ermutigung heißen, mal ermahnen. Oder ein gutes Wort, das ich noch gefunden habe, ist ermuntern. Einander ermuntern. Oder wenn wir vielleicht nochmal ein anderes Wort brauchen, ist einander anspornen. Und man merkt, wenn es ums Anspornen geht, Ermahnung und Ermutigung, da geht es immer mit einem, das hat immer einen Fokus, da geht es immer um ein Ziel. Das ist nicht für irgendetwas. Also wenn ihr an eine Wanderung denkt und die Leute werden müde, brauchen sie Ermunterung. Andere verhalten sich nicht konform, wollen vom Wanderwegen weg, die brauchen eine Ermahnung. Es ist immer zielgerichtet, diese Sachen. Das ist nicht einfach so in die Luft gesetzt. Und scheinbar heisst es auch noch, das Wort Paraklesis, wenn man es als Verb braucht, jemanden herbeirufen, beziehungsweise jemanden zu sich heranrufen. Also, das hat immer auch mit Nähe zu tun, also aufeinander zugehen. Da kann das Verb sein um Menschen, die einfach immer wieder aus der Spur fallen, wo eigentlich ihren Standort wie wechseln oder ihren Standort ändern. Und was auch immer mitschwingt in dem Wort drin, sei beruhigend zusprechen und trösten. So im Sinn von, wie Eltern das mit Kind machen, wenn sie neu aufgeschlagen haben, hey, das ist schon gut und so. Beruhigen, zusprechen, trösten. Trösten ist auch sehr nahe, dem ermutigen zu. Interessant in dem Text drin, und da werden wir ein paar Mal drauf kommen, sind immer auch ein bisschen Zusätze. Ermutigen ist das Kernwort aus dem halben Satz raus. Aber nachher wird gesagt, im Namen von Christus. Es gibt immer noch so Zusätze, es gibt immer noch so kleine Erklärungen. Also ermutigen einander im Namen von Christus. Die eine Übersetzung heisst in Christus. Aber schlussendlich geht es darum, Jesus hat den Auftrag gegeben. Wir machen das nicht aus dem eigenen raus. Wir machen das im Namen Jesus. Wir gehen etwas weiter oder wir machen etwas, wo Jesus uns aufs Herz gelegt hat als Gemeinschaft der Gläubigen. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Während ihr zuhört, überlegt euch einfach, wo bist du dort innen unterwegs? Ist interessant. Ich meine, ich hatte gedacht, vielleicht sagt heute jemand, hey, das kennen wir alles, brauchen wir nicht. Ich weiss nicht, ob Philippa das auch gesagt hat. Ich finde, doch, wir brauchen immer wieder irgendwelche Anregungen, Aufregungen, wenn es ums Evangelium geht, Sachen zum darüber nachdenken. Und dann sagt er, nicht wahr, es ist euch auch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Wenn man im Griechischen die Sachen anschaut, wie Ermutigung und Trösten, das ist so wie ein Package. Das gehört, die Sachen gehören wie zusammen. Auch hier wieder das Hauptwort Trösten und nachher kommt der Zusatz, wenn es heisst, mit seiner Liebe trösten. Und wer von euch kennt im Grundtext die drei Wörter für Liebe? Wer kennt die? Okay. Es gibt Eros, oder? Nicht der Ramazzotti, sondern Eros, Liebe, erotische Liebe. Dann gibt es Filio, das ist so freundschaftliche Liebe. Und um das noch zu toppen, gibt es die göttliche Liebe, das ist Agape, oder? Und das findet ihr da in dem Text drin, dass das griechische Wort ist Agape. Also ihr sagt, hey, tröstet euch nicht einfach so, du bist ein Arms und in den Arm umlegen, sondern es redet von einer enormen Qualität. Oder? Wir trösten einander mit dieser Art von Liebe, wo Gott uns gegenüber hat. Das sind die Zusätze, die sind extrem wichtig. Es geht nicht einfach ums Trösten. Dann sagt er nicht wahr, es ist euch wichtig, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben. Habt Gemeinschaft. Vielleicht muss ich noch etwas vorwegnehmen. Ich glaube, das, was ich euch heute erzähle, es hängt entscheidend davon ab, wie du Gemeinde verstehst. Je nachdem machst du mit dem heute etwas ganz anderes. Wenn jemand Gemeinde nur als Organisation versteht, dann kannst du vielleicht mit diesen Sachen heute nicht so viel anfangen. Aber wenn man Gemeinde als Organismus versteht, wo auch Organisation braucht, aber als Organismus, dann machen die Sachen, die der Paulus bringt, extrem viel Sinn, oder? Aber wenn es nur eine Organisation ist, dann kommt jemand heute einfach in den Gottesdienst, hat nichts mit dir und anderen zu tun, wird einfach etwas hören, ein bisschen singen und geht wieder und das war's, oder? Nicht wahr? Es ist euch wichtig, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. Und da auch wieder, es geht nicht einfach nur um Gemeinschaft, sondern es geht um Gemeinschaft von Menschen, die in sich den Heiligen Geist haben. Das ist der grösste gemeinsame Nenner. Also nicht nur um gemeinsames Interesse für irgendetwas, sondern da ist so Heartbeat, der Herzschlag für die Gemeinschaft und dass das gut funktioniert. Das ist der Heilige Geist in uns. Und da geht es um gefühlte und gelebte Gemeinschaft. Also wenn du niemanden da rein hast und du freust dich, wenn du ihn siehst, da sind keine Gefühle rum, dann ist das nicht gelebte Gemeinschaft, oder? Und was zur Gemeinschaft gehört, sind vor allem zwei Wörter, Teilhaben und Teilnehmen. Das gehört ganz stark zur Gemeinschaft. Das ist auch vom Wortschatz her, ist das wie ineinander reingewoben. Ich habe, das ist schon länger her, ich tue alle halbe Jahr und ich kann die Adressliste aktualisieren, oder? Und manchmal treffe ich auf dieser Adressliste Leute an, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben und so. Ich dann schreibe ich und sage, hey, bin gerade dran, das aktualisieren und weiss gar nicht, wo bist du unterwegs und so. Und dann eine Person hat mir geschrieben, ja, ich bin halt am Wochenende immer bei meinen Eltern, koche bei meinen Eltern und darum geht das nicht. Und das ist natürlich ganz toll, oder? Das ist gar keine Frage. Das ist ein riesen Ding. Also alle von uns, die Eltern haben, die irgendwie Unterstützung brauchen. Das ist ein riesen Dienst, oder? Aber zu hinterdrehen habe ich gedacht, die Person, die hat auch gar nichts mehr teilgenommen und hat auch gar nichts mehr geteilt. Und ich denke, um das geht es auch. Und der Heilige Geist als Ursprung, und eben, wir sind nicht einfach ein Verein, wir sind nicht einfach eine Interessengemeinschaft. Das ist zumindest die Idee von Jesus. Und dann sagt er nicht, wo? Es ist euch wirklich wichtig, ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen einander entgegenzubringen. Ups. Der denkt, ich mache mal keine grosse PowerPoint. Barbara Frischknecht hat mich inspiriert, die macht das etwa, hängt einfach so Zettel auf. Und ich fand, das ist eine coole Idee. Also, er redet von tiefem Mitgefühl und Erbarmen. Und der Zusatz da drinnen ist, je nach Übersetzung heisst, tief. Tiefes Erbarmen, tiefes Mitleid. Oder man könnte auch sagen, herzlich. Das kommt, bei den Juden sagen wir ja, da ist das Gewissen und das Herz in der Magengegend unten, anatomisch nicht einfach erklärbar, aber gemeint ist eigentlich das Herz, also das Innere vom Mensch, oder? Also auch nicht wieder so im Sinn von, oh, bist du ein Armer, bist du ein Arms? Man sieht eine Not, man möchte oder man meint, man müsse irgendwie darauf reagieren und dann tut man manchmal einfach irgendetwas dorthinreden, um die Situation zu klären. Aber es geht auch um viel mehr. Bei Jesus heisst das auch, bei Jesus gibt es so Stellen, das heisst, es hat ihm den Magen umgedreht. Oder manchmal, wenn so Situationen sind, wo es wirklich Erbarmen braucht oder Mitleid, dann merke ich das da unten. Dann höre ich vom Zwerchfell. Manchmal auch so, wie wenn der eine einen kurzen Box im Magen geben würde, oder? Dann tust du einen Moment, tust du wie die Luft anhalten, oder? Also das ist, es ist mehr wie nur so ein oberflächliches Gefühl. Auch da Anteil nehmen. Mitfühlen, Mitleid, sich über jemandem erbarmen. Das sagt ihr, gellet? Gellet? Das ist euch wichtig, oder? Gellet? Das treffe ich bei euch an, wenn ich zu euch komme. Und es ist so, wie wenn du ein gutes Menü kochst, du hast jetzt plötzlich wirklich so ein paar Zutaten drin, und dann sagt der Paulus, und jetzt mache meine Freude vollkommen. Also er ist wie noch nicht ganz zufrieden, oder? Er findet, das eine oder andere braucht es irgendwie noch, müssen noch ein bisschen nachdoppeln und so. Wenn ihr mich wirklich glücklich machen wollt, wenn ihr wollt, dass ich heute freudigen Herzens da rausgehe, dann muss ich euch einfach noch das eine oder andere dazu sagen. Und zurück zu einem Bring sagt, hey, haltet entschlossen zusammen. Also Liebe und Einheit, das ist das, was wir fast in allen seinen Briefen finden von Paulus. Aber er redet das von Jesus. Er hat ja Sachen weitergegeben, die Jesus gelehrt hat. Haltet entschlossen zusammen. Das liest sich so rein. Lässt sich relativ rein abnicken. Ja, genau. Aber so im Lebensvollzug. Das ist die Frage, wie drückt sich denn das aus? Haltet entschlossen zusammen. Wir haben auch wieder haltet zusammen, oder? Oder das heisst, in den einen Übersetzungen haben die gleiche Gesinnung. Und der Zusatz, wo dem Tiefe geht, ist entschlossen. Also das heisst, ich lasse irgendjemanden nicht einfach ringfahren. Sag ja, dann, okay, schön gewesen, tschüss. Da steckt eine Überzeugung drin. Eine starke Entscheidung. Nein, hey, auch wenn es einmal ein bisschen schwierig wird mit mir und mit dir, wir driften nicht gerade auseinander. Wir sind entschlossen, gehauen oder gestochen durch dick und dünn zu gehen oder so. Oder? Aber ich glaube, das kannst du auch nur, wenn du Gemeinde vor allem als Gemeinschaft und als Organismus verstehst. Wenn es für dich nur eine Organisation ist oder mehr Organisation als organisch, dann kannst du das vernachlässigen. Dann ist es, merke, es ist einem dann auch gar nicht wichtig. Das griechische Wörtli, wenn man das ein bisschen salopp auf Deutsch übersetzen würde, nein, eigentlich heisst es, kommt es von Psyche. Von Psyche die gleiche Gesinnung haben. Aber wenn man eine deutsche Redewendung nehmen will, könnte man sagen, ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Entschlossen zusammenheben. Ein Herz und eine Seele, die gehen miteinander durch dick und dünn, oder? Und ihr kennt auch den Begriff Seelenverwandte. Hat jemand von euch eine Seelenverwandte? Seelenverwandte? Okay, was ist das überhaupt? Also Seelenverwandte, das ist zum Beispiel, wenn du einander nur anschauen musst und man hat schon ganz viel gesagt. Über irgendeine Situation. Muss einander anschauen und lachen, muss einander anschauen und man denkt das Gleiche. Man muss sich nicht mehr darüber austauschen. Das ist so wie ein Stück von dir. Der andere ist wie ein Stück von dir, oder? Also, ein Herz und eine Seele. Und dann doppelt er noch und sagt, hey, lasst nicht zu, dass etwas euch gegeneinander aufbringt. Er sagt, lasst nicht zu. Das heisst, wir können etwas lassen oder zulassen. Das heisst, wir entscheiden. Es liegt in unserer Hand. Man könnte sagen, hey, es liegt in eurer Hand, dass ihr euch nicht gegeneinander aufbringt. Es liegt in der Hand von jedem und von jeder. Das bringt uns auch in eine Verantwortung hinein. Wir können das nicht einfach delegieren an den Nächsten oder so. Oder vielleicht an Gott. Sagen, oh Herr, mach uns eins. Sagt, ja, ich habe euch gesagt, wie das geht. Nimm die Finger raus, vergib, ist nicht nachtragend, geh wieder aufs andere zu. Haltet entschlossen, nicht entschlossen, lasst euch nicht auseinanderbringen oder gegeneinander aufbringen. Vielleicht fängt man schon viel früher an. Wir können sagen, lasst nicht zu, dass euch etwas voneinander abbringt. Da kommt man fast noch vorher, oder? Da kommt plötzlich wie eine Distanz hin. Ich habe gestern ein E-Mail bekommen von jemandem von Vineyard Dach und so. Und die eine von euch hat das schon gehört, im Dach oben knirscht es ein bisschen im Gebälk. Und dann hat er mir geschrieben und hat gesagt, hey, wie bist du unterwegs? Wie steht es zwischen uns? Und das ist wirklich die Frage, sind wir in einer Situation, wo wir uns voneinander abbringen oder wo wir uns gegeneinander aufbringen. Und können wir nicht einmal skypen, oder? Aber der wichtigste Punkt ist, es liegt in unserer Entscheidung. Das heisst, wir können schon eine Ausrede bringen, die vertippt einfach nicht. Lasst nicht zu, dass euch etwas voneinander abbringt. Und das gehört, die Sachen gehören so zum Menschsein, dass man voneinander ablehnt oder dass man uns gegeneinander aufbringt. Das ist zutiefst menschlich. Und darum ist es auch völlig okay und total super, über so Zeug zu reden oder auch der Paulus der Philippe gegenüber. Sie sind nicht die Starheiligen gewesen. Also wenn eine christliche Gemeinde so eine Aufforderung braucht, dann ist das ganz normal. Das gehört wirklich dazu. Und dann sagt er, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe. Sondern, das Wörtchen, das verbindet ja immer den vorherigen Satz mit dem nachfolgenden Satz. Also wenn ihr sagt, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern, das ist die Alternative, begegnet allen mit der gleichen Liebe. Ist nicht so schwierig, oder? Ja, letztens, als ich im Dorf unterwegs war, ihr müsst euch das vielleicht auch selber mal beobachten, etwas ganz Grundsätzliches. Es gibt Leute, die sind einfach viel schneller sympathisch. Da fällt es mir viel ringen, die gerade zu lieben, aus dem Stand, kalt statt, oder? Vielleicht, weil sie besonders hübsch sind oder besonders schlau, vielleicht eine gute Figur haben. Aber musst du mal achten, wenn du mal unterwegs bist im Dorf und dir verschiedene Leute begegnet, wie deine innere Haltung, das läuft oft im Unterbewusstsein ab, deine innere Haltung, wie die reagiert. Das ist wirklich interessant. Und das ist Phileo, das ist normale, übersetzt mit freundschaftlicher Liebe, oder? Aber das ist nicht Agape. Und er sagt da, habt die gleiche Liebe. Das ist, hat nichts mit bloßer Freundlichkeit zu tun. Und ich denke, es ist auch nur die Agape-Liebe, die es wirklich schafft, Kulturen zu verbinden. Also wo Klüfte entstehen von gegenseitigen Interessen oder unterschiedlichen Interessen, von unterschiedlichen Sprachen oder unterschiedlichen Kulturen. So eine Kluft überwinden, da bin ich überzeugt, das kannst du nur mit der Liebe, die von Gott kommt. Und sonst neigen wir eher dazu, Meier zu Meier, Müller zu Müller-Syndrom, oder? Wir suchen uns die Leute, die ein bisschen ähnlich ticken, die uns auch nicht so schwerfällt, sie zu lieben, oder? Und wir sind vor allem mit diesen Leuten unterwegs. Aber sobald irgendjemand anderer zukommt, der nicht so dein Typ ist oder deine Typin, kennt man das? Typin? Ja, wir führen es heute ein. Dann merkst du, dann braucht es einiges mehr. Und es hat die gleiche Liebe zu allen. Das ist wirklich High Level. Das ist, Gott fordert uns immer wieder extrem raus, indem er die Latte dermassen hoch setzt, dass du eigentlich zwungenermassen aus dem Menschlichen heraus das gar nicht kannst machen. Da braucht es von uns her immer wieder eine Bankrotterklärung. Und dann sagen, okay, Jesus, jetzt brauche ich die Agape. Und ich will die. Ich will alle können gleich gern haben. Und dann sagt er, richtet euch ganz aufs gemeinsame Ziel aus. Natürlich eine Frage, die sich da natürlich sofort stellt, ist, was ist das überhaupt für ein Ziel, oder? Richtet euch aufs gemeinsame Ziel aus. Wer hat gerade seine Bibeln auf und liest mit? Irgendjemand? Wie heisst das bei dir, in deiner Übersetzung, der Vers? Richtet euch ganz aufs gemeinsame Ziel aus. Wahrscheinlich ist dort von Gesinnung gedreht. Habt die gleiche Gesinnung, oder? Ja. Ja, okay.
So,
Ja, gut. Gleichgesinnt und eines Sinnes, das ist im Griechischen das gleiche Wörtchen. Man kann es so übersetzen mit, haben das gemeinsame Ziel. Vielleicht in unserer Sprache könnte man auch sagen, hey, versucht euch aufs Wesentliche zu konzentrieren, wenn es um den Glauben geht. Und dann ist wieder die Frage, ja, was ist denn das? Was ist denn das Wesentliche im christlichen Glauben? Und ich würde sagen, das ist einfach unsere Ausrichtung auf Jesus Christus als Person, oder? Unsere Ausrichtung, Intimität, Sorgen, Stille oder was auch immer. Das Gespräch mit Gott. Im 2. Timotheus sagt der Paulus zu dem jungen Leiter, halt Jesus im Gedächtnis. Und da machen wir zum Beispiel auch mit dem Abendmahl, oder? Aber sich auf das gemeinsame Ziel ausrichten, unser Fokus, das ist in erster Linie eine Person. Und jemand hat mal ganz gut gesagt, und ich habe mal einen Cartoon gesehen dazu. Wir haben ja verschiedene Religionen, verschiedene Gemeinden, aber angenommen, die würden sich alle auf Jesus ausrichten und Jesus wäre auf einem Högerli oben, dann zielen alle auf Jesus hin und der Abstand vom Weg von diesen Leuten wird immer kleiner, oder? Man tut immer mehr zusammenrücken. Und bei Jesus ist man dann ganz zusammen. Ich wünsche mir, Jesus kommt mal nachher ins Auge. Ja, ja. In welche Gemeinde würde er gehen? Ja, rein hypothetisch. Jesus kommt auf Heris, hat Besuch angemalt. In welche Gemeinde würde er gehen? Am Sonntag, am Sabbat, am Samstag. Wer ist mit mir einverstanden, er würde in keine von diesen Kirchen gehen? Warum? Vielleicht genau, um das Stalldenken erledigen, oder? Wahrscheinlich müssten wir alle unsere Hütten verlassen und vielleicht auf den Marktplatz gehen. Und wenn wir dort beim Marktplatz um Jesus herum würden stehen, würden wir über die gleichen Sachen zusammen catchen, wie wir jetzt etwa mal machen, so? Oh, euer Sorgenwohlverständnis und oh, eure Taufpraxis. Okay. Jesus als gemeinsames Ziel. Und was dort da drin gehört, ist auch das Ausrichten auf seine Lehre. Das Ausrichten auf seine Pläne, das Ausrichten auf seinen Auftrag und natürlich am Schluss das Ausrichten auf den Himmel, oder? Also wir haben das gemeinsame Ziel vor Augen. Was ist das Wesentliche? Konzentriert euch darauf, dann sind das sicher ein paar von diesen Sachen. Aber zusammenfassend können wir sagen, sich aufs Wesentliche konzentrieren heisst, wir konzentrieren uns aufs Königreich von Gott, auf sein Reich. Für das ist er gekommen, für das ist er gestorben, für das ist er auferstanden, um sein Reich aufzubauen. Und das soll unser innerstes Anliegen sein. Ich frage mich manchmal, wie wir als Vineyard mit diesen Sachen unterwegs sind. Ich frage mich manchmal, haben wir da wirklich den gleichen Herzschlag? Könnten wir uns so als eine eingeschworene Gruppe bezeichnen, oder? Wo die Schwachen hinten anziehen, die Starken ein bisschen bremst, aber zusammen ist total starkes Teil. Da, ab und zu frage ich mich, ja, ist ja logisch, ich bin angestellt, um so überzeugt nachzudenken. Ja. So, wie ein Hirte über seine Herden nachdenkt, fragst du dich manchmal, sind sie gut miteinander unterwegs oder verlaufen alle auseinander? Also ich glaube, wir hätten noch ein schönes Stück Weg vor uns zu dieser Entschlossenheit zu kommen. Also weißt du, der hinterste und letzte Entschlossene ist, meine ich. Wie in jeder Gemeinschaft, wir haben so einen Kern von Entschlossenen. Von mehr Entschlossenen wie andere, oder? Und dann geht es so ein bisschen wie bei allen raus. Dann haben wir vielleicht irgendwie gelegenheitliche Besucher oder Leute, die eher zu einer Organisation kommen, wie zu einer Gemeinschaft. Okay, gemeinsames Ziel. Und dann bringt er zwei Sachen und sagt, aber das sollte der Silo. Er sagt, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen bei euch keinen Platz haben. Also alles, was wir bis jetzt angeschaut haben, sind Aufforderungen, um etwas zu tun, aber da haben wir zwei Sachen, die wir lassen sollen. Rechthaberei und Überheblichkeit Das sind ja Eigenschaften, die zuerst in unserem Herz beheimatet sind. Oder? Das ist eine Herzenshaltung. Und dann findet es immer wieder einen starken Ausdruck auch in unserem Handeln. Es ist ja nicht so, dass wir dann das einfach im Herz umtragen. Sondern das findet immer wieder einen Ausdruck im Alltag, in den Beziehungen. Vielleicht ein anderes Wort oder ein Synonym für Überheblichkeit, Anmassung, arrogant oder eingebildet sein. Das ist natürlich ganz schlimm, weil von uns praktisch niemand so ist. Ja, im Vergleich mit anderen. Also, könntest du jetzt so spontan sagen, also ich finde schon, der ist anmassend, ich finde schon, der ist überheblich. Muss ich jetzt auf niemanden zeigen, aber... So aus dem Stegreif raus. Hättest du gerade so einen Namen oder so? Dich selber? Wow. Wenn du morgen in den Spiegel schaust? Ja? Er sagt, diese Sachen, die sollen keinen Platz haben. Wir sollen denen keinen Platz geben. Das ist wie wenn du irgendwie einen schönen Frühlingsmorgen, du hockst auf einem Bänkli mit deinem Schatz und dann siehst du jemanden kommen und du hast Angst, dass der auch zu euch aufs Bänkli hocken. Aber der soll keinen Platz haben. Dann kannst du einfach ein bisschen breit sitzen. Oder? Hat keinen Platz. Und Zugabteil, es sind das zweite dort, du mit der Freundin, es sind noch zwei Plätze, ein Haufen Leute strömen rein, du hast deine Tasche dort und schaust völlig ignorant rein. Die Augen zu den Kopfhörern rein und die Person merkt, hat keinen Platz. Oder? Es soll keinen Platz haben. Also wir sollen diesen Sachen den Platz verweisen, Platz verweigern sein. Wenn du die bei dir entdeckst oder vielleicht eben im Spiegel entdeckst, solltest du schauen, dass die Platz verweisen bekommen. Es soll keinen Platz haben. Die Frage ist natürlich, wenn es keinen Platz hat, dann ist es ja etwas, das gefüllt ist, oder? Ich frage noch, ja, was ist denn die Füllung? In einem Viererabteil im Zug, zum Beispiel. Und dann geht er noch weiter. Er bringt euch noch einiges an, nachdem er gesagt hat, es ist euch wichtig, das und das. Aber jetzt, wenn ich mich wirklich glücklich mache, dann kommt noch das und das dazu. Und er sagt, viel mehr solltet ihr demütig sein. Das ist auch wieder so das Gegenstück, so wie das Wörtchen sondern. Macht nicht das, sondern macht das. Und jetzt sagt er, hey, seid nicht rechthaberisch und überheblich. Viel mehr wie überheblich und rechthaberisch. Also viel, viel mehr. Solltet ihr demütig sein und von euren Geschwistern die höher zu denken als von euch selber. Ja, das ist alles so ganz einfach. Ich meine, wenn du jahrelang mit Jesus unterwegs bist, dann hast du das irgendwie so etwas von intus. Du hängst immer an dem Tropf von der Demut und so, wirst immer gespissen dort raus. Demut, das hat nichts mit falscher Bescheidenheit zu tun. Das ist mal etwas ganz, ganz Wichtiges. Nicht jeder, der bescheiden ist, ist demütig. Jesus sagt von sich selber, und er macht wirklich manchmal gewagte Aussagen, er sagt, hey, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Das hat Jesus von sich gesagt. Und wenn bei dir Demut so ein bisschen etwas Anrüchiges hat, so etwas Religiöses, einfach so ein bisschen, demütig, so, dann muss ich dir einfach sagen, Demut ist so etwas von richtig und gut. Und zwar einfach, weil sie Jesus, wir wollen ja Jesus nachfolgen, oder? Er hat gesagt, hey, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Je nachdem kannst du sagen, oi, jetzt tut er ein bisschen, ist das jetzt ein bisschen hochmütig? Ist das so ein bisschen anmassend von Jesus? Also Demut muss etwas total richtig sein, etwas richtig Gutes und etwas richtig Erstrebenswertes. Und ich weiss nicht genau, nach was du strebst, oder? Wir streben, dafür, dass wir Kranke heilen können, wir streben danach, in die Gegenwart von Gott zu kommen, wir streben, alle streben immer, wir sind alle Streber. Jedes von uns strebt nach irgendetwas, mehr oder weniger. Aber demütig sein, das ist wirklich erstrebenswert. Vor allem, wenn es Jesus auch selber bringt. Und dann heisst es, denkt gross voneinander. Meine, für viele Menschen ist es schon schwierig, nicht von oben runter auf die anderen Menschen runterzuschauen. Das finden sie schon schwierig. Und dann einige schaffen es, wirklich auf Augenhöhe mit anderen Menschen zu sein. Das hat aber noch nichts mit Höherdenken zu tun. Oder? Hey, wir sind gleichwertig, auf Augenhöhe. Ich bin wichtig, du bist wichtig. Das geht noch, oder? Das gibt auch ein gutes Gefühl, so ein bisschen. Ich bin nicht minderwertig. Wir sind gleich wichtig. Aber Jesus stoppt das immer wieder. Er bringt uns immer wieder in Engpässe hinein. Er bringt uns immer wieder in Nöte hinein, indem er sagt, hey, okay, ich sage euch, vielmehr sollt ihr demütig genug sein und von euren Geschwistern die höher denken als von euch selber. Ja, tue ich mich dann nicht verleugnen? Tue ich mich dann nicht unter den Scheffel stellen? Ja, wenn ich so flach und rauskomme, von was lebe ich denn noch? Wie kann ich von anderen höher denken, ohne dass ich krepiere innerlich? Ohne dass meine Seele eingeht, ohne dass ich zu kurz komme. Wie kann ich von anderen höher denken? Höher vom anderen denken, ich bin überzeugt, das kannst du nur, wenn du in dir innen zur Ruhe kommst. Wenn du in dir innen zur Ruhe kommst, wenn du nicht mehr das Switchen hast, wo ins Minderwertigkeitsloch fallen oder überheblich zu werden. Ich glaube, wir können das auch nur, wenn wir wirklich wissen, wer wir in Jesus sind. Also das ist die ganze Frage von der Identität. Und wenn du nichts zu verlieren hast. Aber es ist schon happig. Höher vom anderen denken wie von dir selber. Wir können ja nachher also als Praxisbeispiel schauen, wie das nachher in der Cafeteria reinläuft, nach dem Gottesdienst. So, wenn man ansteht oder so. Das heisst, wir tun immer die anderen führen in der Kolonne. Oder? Ja, komm, du stehst auch noch an. Ja, ist gut, ich gehe hinter und so. Höher denken vom anderen als von dir selber. Also, geht es dir auch so wie mir? Da baut sich wie eine Spannung auf, eine enorme Spannung. Über den anderen höher zu denken, wie über dich selber. Ohne in Minderwertig dich zu fühlen, ohne dich weniger wert zu fühlen, ohne eben die Angst zu kommen zu kurz. Das ist schon verrückt. Wäre das irgendwie die Kultur von der Ehre, die man von Reding her ein bisschen kennt? So? Und dann macht er den Schluss und sagt, jedes von euch soll aufs Wohl vom anderen bedacht sein und nicht nur auf sein eigenes Wohl. Das heisst, wir haben so, jedes von uns lebt sein Leben, jedes von uns hat so sein Umfeld. Und eigentlich heisst, dass wir unsere Antennen, immer ein bisschen so offen haben, dass wir über unseren Bereich raus schauen. Dass wir nicht nur für uns schauen. Ich meine, Jesus hat das auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, lieb die Nächsten wie dich selber. Also wir schauen, wie geht es sich am anderen? Kennst du auch Leute, wenn du mit denen ins Gespräch kommst, die reden immer nur von sich? Kennst du so Leute? Wieso auch nicht einmal das andere fragen, hey, wie geht es dir? Das ist wirklich ein Phänomen. Also aufs Wohl der anderen bedacht sein, dass wir auch im Auge sagen, hey, wie geht es euch dem anderen? Und fragen, hey, wie geht es dir? Und vielleicht sagt er gut, und dann sagt er, ja, und wie geht es dir wirklich? Gut, das ist so ein bisschen so von den anderen schauen, das war letztes Jahr. Und jetzt nochmal das Kleberli. Es könnte ja sein, rein hypothetisch, es könnte ja sein, dass irgendjemand sagt, okay, ja, schon. Aber es gibt noch andere wichtige Sachen, oder? Ja, das ist ein Auszug aus der Bibel. Und wenn du weißt, was nach dem Text gerade kommt, dann müssen wir das fast in Stein meißeln oder in dein Herz brennen. Im Vers 5 heisst dann, das ist die Haltung. Also alles, was er jetzt aufzählt hat, das Das alles ist die Haltung, die ihr im Umgang miteinander sollt haben. Es ist die Haltung, die Jesus Christus euch vorgelebt hat. Und letzten Sonntag habe ich gesagt, wie können wir den Menschen, wie können wir den Kind Jesus vor Augen malen, oder? Jesus hat uns das, die Sachen mit seinem Leben vor Augen gemalt. Der Paulus gibt dem plötzlich extrem viel Gewicht, sagt, hey, das habe ich nicht am Morgen in der Stille mir zusammen gedacht. Sondern Jesus hat mit seinem Leben uns das gelehrt. Und da kommt plötzlich eine extreme Tiefe über und ein extremes Gewicht. Und das sind nachher die folgenden Vers. Der Paulus prätscht voll rein und sagt, hey, er ist gewesen wie Gott, auf der gleichen Stufe gestanden wie er. Aber er hat das nicht zum eigenen Vorteil ausgenutzt. Im Gegenteil. Er hat auf alle seine Vorrechte verzichtet, hat sich auf die gleiche Stufe gestellt wie ein Diener. Er ist einer von uns geworden, ein Mensch wie ein anderer Mensch. Und er hat sich sogar noch kleiner gemacht. Im Gehorsam, dem Vater gegenüber, hat er sogar den Tod auf sich genommen. Hätte er nicht müssen. Er hätte sagen, Vater, nein, das möchte ich nicht. Das heisst, Jesus hat das freie Stück das gemacht. Er ist am Kreuz gestorben wie ein Schwerverbrecher. Also total nicht mehr von Gott dumm, oder? So vordergründig. Und was aber dort daraus gewachsen ist, ist gewaltig. Gott hat ihn so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm einen Ehrentitel gegeben. Und das ist bedeutender als jeder andere Name. Und weil Jesus den Namen trägt, werden sich eines Tages alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle werden dann erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Also er untermauert die ganze Lehre mit dem Leben von Jesus. Und wir würden sagen, Schachmatt. Schachmatt, wenn irgendjemand möchte Einwände gegen das erheben, aus was für Gründen auch immer, wissen Sie, du bist Schachmatt. So, und wir haben ja das etwas Ähnliches auf unseren Kärtchen, wenn es um unsere Vision geht. Wir haben im Bereich In, das war so eine In-Predigt, wo es um Gemeinschaft, um unsere Beziehungen geht. Dort haben wir auch geschrieben, hey, wir fördern, na, wenn man es ganz knapp macht, sagen wir fördern einen Lebensstil. Das ist der Kern von dem Satz. Wir fördern einen Lebensstil. Wir wollen, dass er generationenübergreifend ist. Wir wollen nicht eine Subkultur der Jungen und eine Subkultur vom Mittelalter und eine Subkultur der Weisen. Oder? Und die Qualität soll barmherzig sein. Also der Lebensstil soll barmherzig sein, authentisch, echt. Und wir wollen einander unterstützen in der gegenseitigen Nachfolge. Und dann braucht es das manchmal, dass man aufeinander zugeht. Wir können einander nicht unterstützen per WhatsApp, mal das kann man. Aber noch besser ist Face-to-Face, oder? Mal für jemanden zugehen und sagen, hey, gell, dir geht es nicht so gut, magst du reden? Du, nein, danke für die Nachfrage, ich mag nicht reden. Okay, ist gut. Zum Schluss möchte ich dich einfach wie fragen, sagen, hey, ich hoffe, du bist nicht einfach ein Nicker, weil du vielleicht mich magst, könnte ja sein. Ich möchte auch nicht, dass du einfach so ein religiöser Nicker bist. So ein bisschen, ja. Früher hatten wir bei uns in einem Laden so ein Negerli mit einem Batzenschlitz. Wenn du den Batzen reinlässt, hast du jetzt Negerli genickt, oder? Sondern dass so uralte Worte mit Gültigkeit zu werden, dass man sich überlegt, hey, hat das auf irgendeine Art irgendetwas mit meinem Leben zu tun gehabt? Gibt es irgendetwas, wo ich finde, wow, Jesus, ich bin demütiger vor einem Jahr? Darf man das überhaupt sagen? Nein, darf man nicht. Jemand hat mir gesagt, wahre Demut erkennt sich selber nicht. Da erkennen nur die anderen um dich herum. Okay. Aber ich sage, wo gibt es einen Moment, wo der Heilige Geist vielleicht zu dir geredet hat, wo irgendwo dein Herz so ein bisschen angetüpft ist und dann möchte ich dich einfach dir Mut machen, sagen, hey, lass es nicht einfach los. Gang dem nach, red mit Jesus drüber. Vielleicht auch jetzt in der Anbetungszeit oder so. Wenn wir noch Zeit haben, können wir am Schluss auch noch zusammen hören, vielleicht noch etwas Prophetisches machen oder so. Wir schauen dann mal.